Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Glauben 2.0, wie immer für uns so dieser Ansatz 2.0, als es im Internet kam, stand es nicht nur für Konsumieren, sondern für Beteiligen, für aktiv mitgestalten und da die Dinge mit in die Hand zu nehmen. Und Glaube 2.0 heißt, wie kann ich mein Leben aktiv durch meinen Glauben mitgestalten? Wie bin ich mit meinem ganzen Leben daran beteiligt, was durch den Glauben in meinem Leben passiert? Und heute eben das Thema der Umgang mit gescheiterten Plänen. Dieser Fahrer hatte den Plan, durch das Tunnel zu fahren. Die Person, die den Kuchen gebacken hat, hatte auch einen anderen Plan. Und dieser Mann wollte scheinbar nur was aus der Gefriertruhe holen. Und ich glaube, der Plan von den beiden war auch anders, als den Mittagsschlaf in einer Gondel zu machen. Das sind einfach jetzt mal so ein paar Beispiele für gescheiterte Pläne. Man muss nichts sagen. Es gäbe jetzt einen coolen Spruch vom Männerwochenende, den ich nicht sage. Wer ihn wissen will, kann mich danach fragen. Das sind jetzt ein paar nette Pläne. Da sagt man ja, wenn das so schief geht, wenn man jetzt nicht unbedingt großen Schaden erleidet, dann kann man irgendwann darüber lachen. Es gibt aber auch andere Pläne, die scheitern, wo man dann zurückblickt und merkt, es waren ganz tiefe, schmerzhafte Einschnitte. Wenn man sagt, man hat geplant, gemeinsam durchs Leben zu gehen und scheitert. Wenn man plant, das Abitur zu machen und dann im letzten Moment grandios auf der Strecke bleibt. Wenn man plant, sich in seinem Beruf weiterzuentwickeln und dann auf einmal ohne Arbeit steht. Das sind dann auf einmal ganz andere Dinge, als wenn Kuchen missglückt. Ganz andere Dinge, als wenn man aus der Gefriertruhe nicht mit der Hand nur holt, sondern mit ganzem Körper. Das sind auf einmal ganz tiefe Einschnitte, die Spuren hinterlassen und die durchaus geneigt sind, aus der Bahn zu werfen. Und für heute ist für uns die Frage, welche Auswirkung hat eigentlich der Glaube an Jesus auf meinen Umgang mit gescheiterten Plänen? Auf die Pläne, wo ich sage, das schmeißt mich eigentlich aus der Bahn. Weil da ein Strich durch die Planung meines Lebens genommen wird und ich einfach ein Stück der Zukunft beraubt werde, von der, die ich mir erhofft habe, dass er eintritt. Welchen Einfluss hat der Glaube an Jesus darauf? Und Antworten finden wir in der Bibel. An vielen Stellen, vor allem auch in den Berichten über Menschen, die genau das erlebt haben und die dann erlebt haben, was bedeutet es, jetzt an Gott angebunden zu sein und mit ihm durchs Leben zu gehen. Und jetzt einige Gedanken dazu. Das Erste, was uns in der Bibel begegnet, ist das Geschenk, dass wir planen dürfen und auch planen können. Es ist ein Geschenk Gottes. Das Plan, eine von Gott gegebene Fähigkeit, die Gott uns Menschen gegeben hat und die etwas von der Würde ausdrückt, die uns Menschen so einzigartig macht. Wisst ihr, ich habe noch nie ein Eichhörnchen gesehen, das eine Hochzeit plant. Ich habe noch nie einen Regenwurm erlebt, der einen Plan macht, wie er seine Gänge anlegt. Ich habe noch nie ein Meerschweinchen erlebt, das jetzt plant, wie die nächste Zukunft gehen soll, wo es umziehen wird und sonst wie. Wisst ihr, dass wir planen können, erhebt uns über alles Geschöpfliche und zeigt etwas von der Würde, die Gott uns als Menschen gegeben hat. Gott will, dass wir planen. Gott will, dass wir dadurch unser Leben und auch diese Welt gestalten. Und dazu hat uns befähigt. Er hat uns Vernunft gegeben. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, mit unseren Begabungen uns einzusetzen. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, aus unseren Erfahrungen zu lernen. Ganz viele Begabungen, die Gott uns gegeben hat, damit wir planen können. Und zusätzlich hat er uns Orientierungspunkte gegeben, die uns in unseren Planen helfen sollen, damit unsere Pläne sich in guter Weise entwickeln. Also etwas plump gesagt, wenn ich sage, ich plane jetzt, wie ich meinen Nachbarn umbringen kann, dann steht es nicht in Übereinstimmung mit dem, was Gott will. Und da bekomme ich ganz andere Dinge von Gott vorgegeben. Wenn ich plane, wie ich ein egoistischer Mensch und meinen Weg als Egozentriker gehen kann, steht es nicht mit Gott in Übereinstimmung. Und deshalb, damit Pläne gut werden, damit sie für die Zukunft tragfähig sind, damit sie dem Leben dienen, hat Gott uns nicht nur die Fähigkeit gegeben, planen zu können, sondern er sagt, ich gebe euch sogar Orientierungspunkte, an denen ihr euch orientieren könnt, damit eure Pläne gut sind. Und er gibt uns eine Gewissheit, dass er aktiv an unseren Plänen beteiligt ist, nicht so als der Zuschauer, der sagt, was machen sie jetzt gerade wieder? Nicht als der, der auf der Tribüne sitzt und als Besserwisser sagt, ja, ich hätte es jetzt anders gemacht. Sondern als der, der Einfluss nimmt auf das, was in unserem Plan und in unserem Leben passiert. Das ist, was Gott uns gegeben hat und er will, dass wir planen. Und die ganze Bibel ist voll mit Beispielen, wie Menschen Pläne machen, um das Leben zu gestalten, um diese Welt zu gestalten und den Auftrag Gottes zu verwirklichen. Und wenn wir nur so ein paar Stichworte mal von Personen nehmen, für mich ist Mose ein exzellent begabter und ausgebildeter Stratege und Planer. Wir lesen manchmal diese Berichte im Alten Testament über den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten in die Wüste und durch die Wüste hindurch. Dass ein Mensch es schafft, mehr als 600.000 Menschen organisiert durch die Wüste zu führen, das ist eine planerische Meisterleistung. Da hat Gott ihn wahnsinnig begabt. Oder Abraham. Abraham, ein Planer, der ein exzellenter Stratege war. Nicht nur, wie er sein Lager versorgt hat. Wir stellen uns manchmal vor, Abraham, der Mensch mit seiner Frau und vielleicht noch zwei, drei Knechten in dem Zelt unter dem Berg. Bei Abraham lesen wir, dass in seiner Sippe 318 kampferprobte, kampffähige Männer waren. Das heißt, wenn man es ein bisschen hochrechnet, hat Abraham eine Truppe um sich gehabt von über 1000 Menschen. Über 1000 Menschen als Nomade zu führen, das braucht eine gewaltige Kompetenz als Planer. Und seine Strategie, als er dann Lot befreit hat, der gefangen genommen war von feindlichen Königen, in einem Überraschungsangriff, den er mit diesen 318 Männern getätigt hat, das zeigt etwas von seiner Intelligenz, wie er seine Fähigkeiten, die Gott ihm gegeben hat, einsetzt. Für mich Abraham ein genialer Planer. Wer es mal nachlesen will, 1. Mose 14. Wir können weitermachen, Josef. Diese Person aus dem Alten Testament, der durch seinen Plan dazu beitrug, dass die Ägypter die Hungersnot überlebt haben und auch seine Sippe durch diese Hungersnot gekommen ist. Durch ein geschicktes Abgabensystem, durch den Bau von Speicherstätten, durch die Abgabe von Korn nach einem gewissen Plan, hat er dafür gesorgt, dass ein ganzes Volk überlebt und nicht zuletzt auch Paulus. Man sagt heute bei den Bibelwissenschaftlern, es ist erstaunlich, wie bewusst und wie strategisch er vorgegangen ist, in die Handelszentren zu gehen, in der viele Nationen waren, die an Handelsstraßen leiten, dort von Jesus zu erzählen und zu wissen, von dort aus breitet sich das in die ganze Welt aus. Und Paulus sehr strategisch die ganze damalige römische Welt im Blick hatte und Schritt für Schritt gegangen ist. Wir können jetzt noch ganz viel anderes nehmen. Wisst ihr, die Botschaft heißt, Jesus will, dass wir planen. Gott hat dir und mir Fähigkeiten gegeben, die Dinge unseres Lebens zu planen und nicht nur die nächste Urlaubsreise, sondern die Frage, wie sollen denn die Dinge meines Lebens sich entwickeln? Aber auch für unsere Gesellschaft, in der wir leben, zu planen. Und ich bin so dankbar für Menschen, die einen Nahost-Friedensplan auf den Schirm haben und sich darum mühen, dass er eintritt. Ich bin so dankbar für Menschen, die planen, dass sich Flüchtlinge in Deutschland integrieren können. Ich bin so dankbar für Menschen, die sagen, wir planen, dass sich unsere Gesellschaft gut entwickelt. Und wir merken ja in den letzten Tagen, wie schwierig das ist, Verantwortung zu übernehmen. Gott will, dass wir planen. Gott will, dass du planst. Und jetzt können wir sagen, naja, aber durch den Sündenfall ist das ja alles schwierig geworden. Da hat Kain geplant, seinen Bruder Abel zu erschlagen. Da hat David geplant, den Ehebruch zu vertuschen, lieber jemanden an die Wand zu lassen. Abraham hat geplant, seine Frau zu verkaufen. Die Menschen in Babel haben geplant, ohne Gott sich ein Riesendenkmal zu machen. Aber wisst ihr, das stimmt alles. Unter dem Sündenfall und die Trennung von Gott kommt ein negativer Gesichtspunkt in unser Plan. Das soll aber nicht heißen, dass wir dann nicht mehr planen sollen. sondern dieser Auftrag Gottes ist, wir sollen ganz bewusst die Pläne für unser Leben machen. Oder wie es in dem Psalm heißt, den Michaela vorhin gelesen hat, ihr sollt Jakobus ist erstmal dran, ihr sollt sagen, wenn der Herr will und wir leben, dann werden wir dies oder das tun. Oder wie es in der Neuen Luther übersetzt heißt, ihr sollt sagen, wenn der Herr will, dann werden wir leben und dies oder das tun. Das Erste, Gott will, dass wir planen. Setzt du die Fähigkeit ein, die Gott dir gegeben hat, für dein Leben zu planen? Für dein Umfeld? Die Dinge aktiv zu gestalten und dich nicht treiben zu lassen? Nicht zu schauen, was kommt, sondern zu sagen, was habe ich, was Gott mir gegeben hat? Und dann kommt aber auch das Zweite. Und da sind wir bei dem Thema, der Frust von gescheiterten Plänen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und damit eine Aussage, die Wahrscheinlichkeit, dass sich unsere Pläne nicht so erfüllen, wie wir planen, ist die höchste Wahrscheinlichkeit. Oder wie es Thomas Harry formuliert, der Schweizer Theologe, das Unerwartete ist erfahrungsgemäß das wahrscheinlichste aller Szenarien. Und was das bedeutet, wie das erlebt wird und was es auslöst, möchte ich jetzt nochmal an zwei Personen deutlich machen und diese zwei Personen auch für den Rest der Predigt so im Mittelpunkt stellen. Das eine war Abraham. Abraham, er hat von Gottes Versprechen bekommen, du wirst einen Sohn haben mit deiner Frau Sarah. Ihr beide seid die Träger dieses Versprechens. Und dieser Sohn wird zum Ausgangspunkt werden, dass du in dieser ganzen Welt Bedeutung hast und dass durch dich Gott Spuren in diese Welt hineinprägt. Und dein Sohn ist die Schlüsselperson dafür. Und dann wird uns beschrieben, wie Abraham und seine Frau immer älter werden, nichts eintritt von dieser Verheißung. Und wenn der Plan A nicht funktioniert, dann zieht wenigstens der Plan B. Und manche von euch kennen diesen Plan B, dass Sarah sagt, jetzt gehen wir dorthin, was in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft das Normale ist. Jetzt schaffen wir uns ein Adoptivkind. Und zwar dadurch, dass die Hausdienerin von Sarah namens Hagar Abraham zur Nebenfrau gegeben wird. Und das erste Kind, was sie gebären wird, war damals üblich, dass es in den Schoß der Frau hineingeboren wird. Und damit war die Adoption vollzogen. Es galt von dem Moment an als ihr eigenes leibliches Kind. Und Abraham und Sarah sagen, klasse Plan, klasse Möglichkeit. Vielleicht waren sie sogar noch fromm und sagen, da hat Gott uns die Tür geöffnet. Und es kam, wie es geplant war. Und als dann der kleine Ismael in der Wiege lag, weiß nicht, ob sie gesungen haben, Gott sei Dank, Gott hat uns bestätigt, Gott hat es gelingen lassen. Umso schmerzhafter, als Gott dann auf die Tagesordnung trat und sagt Abraham, nichts mit Gott sei Dank. Ich sag konsequent und erbarmungslos Nein zu diesem Weg. Und dann spricht Gott ihn an, und sagt, mein Versprechen gilt dir und Sarah. Und es sagt Gott in der persönlichen Begegnung mit Abraham. Und dieser Ismael, das ist dein Plan B gewesen, aber das ist nicht der Plan Gottes. Ich halte an meinem Plan fest. Und dann heißt es in 1. Mose 17, da fiel Abraham auf sein Angesicht und er lachte. Ich glaube nicht, dass das nur ein amüsiertes Lachen ist. Kennen Sie so dieses Lachen aus Galgenhumor? Frustriert? Vielleicht so dieses zynische Lachen? Und da sagt Abraham zu Gott, soll mir mit 100 Jahren und Sarah mit 90 Jahren noch ein Sohn geboren werden? Hey Gott, du hast von allem Ahnung, aber von Biologie nicht. Er lacht über Gott. Und ich glaube, da kommt etwas von dem Frust zum Ausdruck. Und dann bittet er, ach Gott, lass doch Ismael vor dir leben bleiben. Lass dich doch auf meinen Plan ein. Geh doch meinen Weg mit. Es gibt keine Alternative. Gott, bitte, geh so, wie ich mir das vorstelle. Und Gott sagt, nein, deine Frau wird einen Sohn gebären und den sollst du Isaak heißen. Und dann heißt es, und Gott fuhr auf von ihm. An der Stelle setzt Gott ihm einen Strich durch alle seine Pläne. Und Abraham merkt, erfolgreiche Pläne sind noch lange nicht das Zeichen, dass Gott damit einverstanden ist. Und der zweite, Paulus, wird uns in Apostelgeschichte 16 berichtet, wie er die gegründeten Gemeinden, die er in diesen römischen Provinzen gründen durfte, besuchen wollte. Er wollte dort nach einiger Zeit einfach mal vorbeischauen, die Christen ermutigen, um dann aber weiterzugehen und neue Gemeinden zu gründen, Jesus bekannt zu machen, das zu leben, was Jesus gewollt hat. Und dann wird uns beschrieben, dass Paulus seinen Plan umsetzen will und Plan A scheitert, weil Gott sagt Nein. Und als Stratege sagt er, ja, Plan A ist nicht, aber Plan B habe ich in der Tasche. Und Gott sagt, Plan B ist auch nicht. Und Plan C ist auch nicht. Und es liest sich dann so, Paulus und seine Begleiter, sie zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkündigen. Sie wollten auf einer großen Handelsstraße Richtung Süden gehen. Und Lukas berichtet, aber der Geist Gottes, er hat sie daran gehindert. Spannend, kein Wort, wie das passiert ist, aber es ging schlicht und ergreifend nicht. Paulus hat Plan B. Als sie dann sich Richtung Mysien näherten, versuchten sie, nach Bithynien weiterzureisen. Statt in den Süden geht es jetzt Richtung Norden, auch auf der großen Handelsstraße. Das ist sowas wie die A8 der damaligen Zeit gewesen. Aber auch das ließ der Geist Jesu ihnen nicht zu. Und jetzt greift Plan C. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien Richtung Westen. Ja? Und sie kamen bis in die Hafenstadt Troas. Und das war die Sackgasse. Denn jetzt standen sie am Meer. Und jetzt war kein Weg mehr vor ihnen. Jetzt waren sie irgendwo in der Sackgasse geendet. Und Paulus, er merkt jetzt auf einmal, alles, was ich geplant habe, Richtung Süden, Richtung Norden, Richtung Westen, Gott hat keinen Weg mehr eröffnet. Und auf einmal sitze ich in der Sackgasse am Meer und sage, eigentlich wollte ich doch für Gott was tun. Und nichts davon ist möglich. Das Scheitern war ganz unterschiedlich. Gleich bleibt, dass man in der Sackgasse ist und sagt, wie soll es jetzt weitergehen? Und dieses Scheitern der Pläne ist oft verbunden mit einer Ratlosigkeit und oft auch mit einer ganzen Portion Frust oder belastender Situationen. Wisst ihr, wir können jetzt über viele Pläne reden, die für uns nicht so nebenbei sind, nochmals auf den Anfangsbildern. Man sagt, na, da misslangt halt ein Kuchen. Es gibt gescheiterte Pläne, die unheimlich wehtun. Wenn Familienplanung sich nicht so einstellt, Kinderwunsch unerfüllt bleibt, es tut weh. Wenn kein Partner gefunden wird und dann so dieses Erfahrung herrscht, den ich will, den kriege ich nicht und den ich kriegen könnte, den will ich nicht. Wenn der Traumjob nur andere finden, und man merkt, irgendwie geht's an mir vorbei. Wenn Beziehungen nicht gerettet werden können. Oder auch, wenn man sagt, jetzt habe ich das umgesetzt, was ich mir immer gewünscht habe. Und das Ergebnis ist so ganz anders, als ich erhofft habe. Statt Erfüllung ist nur Belastung. Statt Glück ist nur Herausforderung. Wir können viele Beispiele nennen. Und an der Stelle gibt es jetzt eine große Gefahr, nämlich den falschen Umgang. Und da sollten wir wenigstens mal zwei Sätze darüber hören. Falsche Verhaltensweisen angesichts der gescheiterten Pläne. Man hat hier die Gefahr, Leben zu verhindern, Neues zu blockieren und sich auch von Gott und Menschen zu distanzieren. Und wenn Pläne scheitern, dann ist es falsch zu sagen, und jetzt einfach weiter so. Nicht einzugestehen, es tut verdammt weh, wenn Gott nicht macht, was ich mir vorstelle. Und wenn Gott mir einfach Dinge wegnimmt, es tut weh. Und dann einfach zu sagen, weiter so, als wenn nichts gewesen wäre. Ich weiß nicht, kennen Sie Udo Lindenberg? Also ist nicht so klassisch aus der Worship-Generation, sondern ist eher so aus meiner Lieblingsmusik-Generation. Und er schreibt dieses schöne Lied, ich lieb dich überhaupt nicht mehr. Kennt ihr das Lied? Also wer jetzt, ich habe noch nie von Udo Lindenberg gehört und so, lohnt sich doch mal reinzuhören, ja? Und dann beschreibt er, ich liebe dich überhaupt nicht mehr. Und er sagt, da ist eine Beziehung zu Ende gegangen, aber es macht mir gar nichts aus. Und ich liebe dich überhaupt nicht mehr. Und in jeder zweiten Zeile dieser Schmerz, den ich nicht zulassen will. Wisst ihr, wenn Gott dir Pläne durchstreicht, ist es verkehrt zu sagen, einfach weiter so, als wenn nichts gewesen ist. Und genauso verkehrt ist dann eine innerliche Kündigung. Eine innerliche Kündigung, wenn Gott nichts gibt, was ich mir vorstelle, darf er aber auch nicht erwarten, dass ich noch gut bei der Stange zu bleibe. Dann gibt's Dienst nach Pflicht, dann gibt's Glauben einfach auf Minimumfaktor und dann kann Gott nicht Leidenschaft von mir erwarten. Und was dann folgt, kann durchaus Verbitterung sein gegenüber Gott und Menschen, eine Erwartungslosigkeit. Und wisst ihr, ein reales Beispiel, was mich schon belastet, ist zu erleben, wie eine Frau sagt, Gott erfüllt meinen Kinderwunsch nicht, deshalb hat er kein Recht mehr zu erwarten, dass ich auch noch an ihn glaube. Und sie hat sich von Gott abgewandt und von jeder Freundin, die schwanger geworden ist, konsequent. Das ist das Ergebnis von Verbitterung, innerer Kündigung. Und das andere heißt, das sehe ich nicht ein, Verhalten. Das sehe ich nicht ein und jetzt erst recht. Und es wäre genauso, als wenn Abraham sagen würde, Gott, du kannst sagen, was du willst. Ismael ist mein Mann der Zukunft und das andere kannst du in die Tonne kloppen. Das wäre, als wenn Paulus sagen würde, Gott, da ist zwar der Weg zu, aber ich werde schon noch schaffen, dorthin zu kommen, wo ich will. Und dann so dieses Aufbegehren und zu sagen, ich bin nicht bereit einzugestehen, dass diese Pläne gescheitert sind. Ich setze meinen Kopf durch und es ist wie eine Fliege. Eine Fliege, die immer ans Fenster fliegt, immer wieder ans Fenster. Und so rennt man immer gegen die geschlossene Tür und verhindert, dass Neues kennengelernt wird. Eine gute Bekannte, Astrid Eichler, ich weiß nicht, wer sie kennt. Sie hat eine Single-Arbeit gegründet, ist selbst allein lebend. MWAG, es muss was anderes geben, MWAG. Und ich sage, wisst ihr, ich habe es deshalb gegründet, weil wir manchmal sind wie Bahnfahrer, die am falschen Bahnsteig stehen und immer warten, dass endlich der Zug des Angebeteten oder der Angebeteten kommt, hält und sie steigt aus. Und entweder kommt gar kein Zug oder er fährt durch. Und wir verpassen, dass hinter uns auf den anderen Gleisen viele andere Züge halten, wo nicht der Angebetete herauskommt, aber eine neue Berufung, ein ganz neuer Inhalt. Und das ist so dieser Blick, gescheiterte Pläne, ich sehe es nicht ein. Gescheiterte Pläne haben aber auch das Potenzial, neue Horizonte zu eröffnen und auf ganz neue Wege und Möglichkeiten zu führen, die Gott gibt. Und wisst ihr, das heißt jetzt als Herausforderung, wie wird der Glaube an Jesus konkret? Und das ist das vierte, der Segen von gescheiterten Plänen. Das ist für mich eine der ganz großen herausfordernden Fragen. Kannst du glauben, dass deine gescheiterten Pläne dir zum Segen werden können? Und Segen ist jetzt nicht das unbeschwerte Leben, sondern Segen bedeutet, dass Gott mein Leben prägt, dass er Spuren hineingraviert und dass er seine Handschrift in meinem Leben hinterlässt und ich entdecke, er ist derjenige, der mein Leben aktiv mitgestaltet. Das ist Segen. Und wie Gott Spuren prägt, das passiert meistens nicht am Strand im Urlaub. Das passiert dort, wo Pläne zerbrechen und wo es manchmal richtig wehtut. Und jetzt für mich die Frage, wie können diese gescheiterten Pläne zum Segen werden und worin besteht denn dieser Segen? Ich möchte euch jetzt hier so einige Anstöße nochmals geben, auch die ich bei Abraham und bei Paulus sehe. Das Erste, ich muss meine gescheiterten Pläne mit Gott in Verbindung bringen. Für Abraham wird klar, dass Ismael nicht der Sohn der Zukunft ist, das hat mit Gott zu tun und das ist nicht einfach ein blöder Umstand. Für Paulus wird deutlich, dass ich hier in der Sackgasse am Meer sitze und nicht weiß, wie es weitergehen soll. das hat mit Jesus zu tun, der mich hierher geführt hat, weil er andere Wege verschlossen hat. Thomas Harry nochmal, er sagt, durchkreuzte Pläne sind immer noch Gottes Pläne. Damit erreicht er seine Ziele. Ich sag's nochmal, durchkreuzte Pläne sind immer noch Gottes Pläne. Darin erreicht er seine Ziele. Es braucht unheimlich Mut, zu sagen, Jesus, da wo jetzt Pläne scheitern, was hat es mit dir zu tun? Welche Botschaft legst du hinein? Jesus, ich möchte entdecken, was du damit meinst. Und zu diesem in Beziehung setzen gehört auch Klagen und Trauern. Wir sollen Jesus auch den Schmerz und die Enttäuschung sagen, aber dann auch den nächsten Schritt gehen und dann auf Jesus hören lernen. Abraham muss lernen, auf seinen Gott zu hören, der zu ihm spricht. Und er musste lernen, zuzuhören. Und nicht nur in seiner Verbitterung, nicht nur in diesem Sarkasmus zu lachen und sagen, Gott, ja, du hast gute Ideen. Aber von meinem Leben hast du keine Ahnung. Du meinst, du kannst alles tun, aber die Realität schaut doch ganz anders aus. Und Abraham musste lernen, zuzuhören, was Gott sagt. Und Paulus musste lernen, was hat Jesus zu sagen in diese Situation hinein? Wo geht die Tür auf? Wisst ihr, wir müssen uns immer wieder ganz bewusst angesichts von den gescheiterten Plänen entscheiden. Ich will hören und fragen, Jesus, was hast du mir zu sagen in dieser Situation? Und für Paulus waren seine Begleiter wichtig. Denn die Begleiter haben damals mit Paulus gefragt und auf Jesus gehört. Und es war nicht diese einsame Entscheidung. Ich und der Heilige Geist haben beschlossen, auch in der Reihenfolge. Sondern es war ganz bewusst, wir haben den Eindruck, da hat Gott gesprochen. Und jetzt wollen wir uns nicht ausliefern unseren Wünschen, unserer Frustration oder unseren Plänen. Sondern wir wollen im gegenseitigen korrigieren, im gegenseitigen aufeinanderhören und miteinander vor Jesus stehen, gemeinsam fragen, ist das, was wir gemeint haben zu hören, wirklich das, was Gott sagt oder nicht? Und an der Stelle für mich ganz bewusst immer wieder dieses Korrektiv notwendig. Und wenn jemand kommt, der Herr hat mir gesagt, dass das das einzig Richtige ist, ist meine Antwort in der Regel, ja, wenn es dem Herrn so wichtig ist, dann kann ich auch warten, bis es mir auch sagt. Und es heißt, auf Jesus zu hören und dann auch auf Jesus warten zu lernen. Abraham musste warten. Das war nicht so plan durch und dann geht's gleich weiter. Sondern Gott hat gesagt, Abraham, erstmal eine Zeit des Wartens, die auch von Zweifeln, von Belastung, aber auch von Bitten und Vertrauen geprägt werden. Paulus musste warten in der Sackgasse am Meer. Und es war von Ratlosigkeit, aber auch von der Bereitschaft geprägt, auf ihn zu hören. Wir müssen an manchen Stellen warten zu lernen. Und dieses Warten lernen, das ist eine Glaubens- und Charakterschule. In dieser Situation prägt Jesus mein Leben. Da wird deutlich, was trägt und auf wen will ich hören. Und dann ist das Vertrauen lernen da. Abraham und Paulus mussten lernen, Gott zu vertrauen. Und zu diesem Vertrauen gehört auch, ich sag ja zu deinem Nein. Ich sag ja zu dem Scheitern. Aber ich sag noch viel mehr ja zu dem Gott, der über meinem Leben steht. Wir haben vorhin in diesem Lied gesungen, bis du wieder tanzt, er tröstet dich, er meint's gut, er ist ein Gott, der ist alles in der Hand hat. Lauter großartige Aussagen, wenn diese großen Aussagen in die kleinen Münzen des Vertrauens eingewechselt werden müssen, ist manchmal gar nicht so einfach. Und dann sage ich, Jesus, ich will dir vertrauen über meinen gescheiterten Plänen, dass du schon zur richtigen Zeit handelst. Und ich vertraue, dass du das Richtige tust, auch wenn es ganz anders ist, als ich will. Und ich vertraue, dass du am Handeln bist, wo ich auch noch nichts sehe. Und ich vertraue darauf, dass deine Pläne besser sind als meine eigenen Pläne und bedeutsamer und richtiger für die Zukunft. Jesus, ich vertraue auf dich. Und jetzt dieser Vers, den wir vorhin gehört haben, Entschuldigung, Psalm 37, befehle dem Herrn deine Wege. Hoff auf ihn, er wird's wohl machen. Oder wie es in der Guten Nachricht übersetzt ist, überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertrau doch auf ihn. Er macht's richtig. Kannst du das glauben? Da, wo Gott deine Pläne durchgestrichen hat, er macht's richtig. Es wird am Ende besser sein, als du geplant hast. Und das, was am Ende steht, ist, wir dürfen Jesus auf einen anderen Weg erleben. Für Paulus, er bekam im Traum diese Vision, dass er nach Europa aus Festland berufen wird. Er prüft es mit seinen Gefährten und erlebt, er öffnet uns Gott die Tür in einem Bereich, in dem wir noch nie waren, in der noch nie von Jesus geredet wurde. Abraham erlebt, wie Gott ihm sein Versprechen erfüllt und dieser lange, lange versprochene und immer wieder bestätigte Sohn geboren wird. Und da erleben sie, Gott, er streicht meine Pläne durch, aber ich darf ihn auf den neuen Wegen umso mehr begegnen. Und da kommt was ganz Neues in mein Leben. Vielleicht hast du das schon erlebt. Und vielleicht denkst du jetzt an Situationen in deinem Leben, wo du sagst, ja, da war es genau so. Aber vielleicht stehst du genau an der anderen Stelle, wo du sagst, im Moment bin ich überhaupt nicht so weit. Da bin ich eher in diesem Schmerzen. Tut mir schwer, mit dem Nein Gottes mich abzufinden. Und ich weiß nicht, wie ich damit klarkommen soll. Und da braucht es dann die Ermutigung, die Hoffnung und Erwartung weckt. Und es darf gegenseitig passieren. Nach dem Gottesdienst heute. Menschen, die mit dir beten. Dir nicht sagen, was alles kommt. Aber mit dir und deinen gescheiterten Plänen in die Gegenwart Gottes hineingehen und dir zusprechen dürfen, dass Gott deine gescheiterten Pläne in der Hand hat und deine Zukunft prägen wird. Und das kann der erste Schritt sein, sich ganz bewusst auf das Neue einzulassen und zu sagen, Jesus, ich sag Ja zu deinem Nein. Und ich sag Ja zu dem, was du gibst, auch wenn ich es noch nicht kenne. Ich schließe ab mit einem Zitat. Michael Herbst hat in einem Buch geschrieben, das Buch heißt Lebendig. Wir können auch so mit unseren Niederlagen, wir können auch so mit unseren gescheiterten Plänen umgehen. Wir trauern, wir klagen, wir sagen Jesus, wie weh es tut. Wir erzählen ihm von unserer Enttäuschung. Wir bekennen ihm, wo uns vielleicht etwas zu sehr der persönliche Ehrgeiz trieb. Wir fragen ihn, wie es nun weitergehen soll. Wir versprechen ihm, bei ihm und seinem Auftrag zu bleiben. Wir geben unsere alten Pläne aus der Hand. Wir geben die Kontrolle ab über den weiteren Weg. Wir bitten ihm um neue Kraft, neue Freude, neue Weisung, neuen Drang und neue Leidenschaft. Wir tun, was uns die Menschen mit den uralten Psalmen vorgemacht haben. Wir bleiben gerade so, ehrlich, ohne fromme Maske, verwundet, traurig, ein bisschen müde, ein bisschen neugierig, ein bisschen erwartungsvoll, strecken uns aus, harren, hoffen, bleiben. Bei Jesus, beieinander und bei unserem Auftrag. Wir lassen den Text jetzt hier stehen. Wir hören gleich ein Musikstück. Und dabei können wir nochmals manchen Gedanken aus diesem Text, was wir hier sehen, aus dem, was ich gesagt habe, mit Jesus besprechen. Vielleicht den Schmerz ausdrücken, die Erwartung, das Frustrierte und die Hoffnung. Ich lade euch ein, jetzt diese Zeit des Musikstücks zu nutzen, mit Jesus ins Gespräch zu kommen.